Berührung. Meine erste Alkoholvergiftung hatte ich mit 13, die im Krankenhaus behandelt wurde. Richtig alkoholabhängig war ich seit dem 18. Lebensjahr. War aber so ein Quartalsmesser. Ich konnte mich zwischendurch immer wieder runterbringen. Hab viel mit Sport oder auch mit Arbeit kompensiert. Aber wenn dann die Probleme wieder kamen, konnte ich die Finger nicht von der Flasche lassen. Nachher habe ich es nur noch geschafft, mit ärztlichen Entzugsmitteln, also mit Distraneurin vom Alkohol wegzukommen, um dann halt wieder normal weiterleben zu können. Und mein erster Kontakt mit Drogen kam im Alter von 31 Jahren. Da werde ich jetzt mit beginnen. Die erste Ecstasy. Mann, da hat der Typ dich wohl reingelegt, denke ich. Vor circa einer halben Stunde hat mir Mark eine Ecstasy organisiert. 30 Mark habe ich ihn dafür gezahlt. Mark, ein großer blonder Typ, Anfang 20, ist in der Disco für sein Gehabe und seine großen Sprüche bekannt. Hermann, ich kann dir super Teile besorgen. Total geil zum Abfliegen, hat er mir vorgeschwärmt. Irgendwie hatte er mich mit seinen Worten neugierig gemacht. Zumal mein Tag bis dahin alles andere als gut verlaufen war. Es war ein chaotischer Arbeitstag bei der Müllabfuhr gewesen. Wenn ich mit Jan unterwegs war, ging es immer chaotisch zu. Um 18 Uhr war unsere 12-Stunden-Tour erledigt. Jan fuhr mit seinem alten VW Bulli Richtung Sauerland. Denn er hatte in Winterberg eine neue Freundin. Ich hingegen wollte noch am Lechner Volkslauf teilnehmen, den ich schon dreimal gewonnen hatte. Doch mit den 2 Flaschen Bier und den 2 Dutzend Zigaretten, die ich im Laufe des Tages konsumiert hatte, waren meine Chancen auf den 4. Sieg nicht gerade vielversprechend. Da der Wettkampf um 19 Uhr begann, blieb mir kaum Zeit zum Warmlaufen. Dies erwies sich dann auch als fatal, denn es goss plötzlich wie aus Kübeln. Bei Kilometer 3 spürte ich dann einen sehr starken Schmerz im Oberschenkel. Durch meine mangelhafte Vorbereitung und den kalten Platzregen hatte ich mir einen Muskelfaserriss zugezogen. Trotz Schmerzen lief ich weiter und wurde immer ein Dritter im Gesamteinlauf. Enttäuscht humpelte ich zur Scala, der Disco, in der ich als Aushilfskellner jeden Freitag und Samstag jobbte. Mit meinen 31 Lebensjahren habe ich keinerlei Erfahrung mit illegalen Drogen. Legale Drogen, in Klammern Alkohol, Tabletten, Nikotin, ziehe ich mir hingegen quartalsmäßig und schon seit Jahren rein. Da die von Mark hoch angepriesene Ecstasy-Pille nach 40 Minuten immer noch keine Wirkung zeigt, will ich mir den Burschen vorknüpfen. Ich spaziere gerade mit einem Tablett leerer Gläser von der Treppe der Hauptbühne herunter. Da schlägt es plötzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel bei mir ein. Als wenn ich in eine andere Dimension geschleudert werde. Es ist schwer zu beschreiben. Auch viele Sekunden oder gar Minuten, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Als ich wieder zu mir komme, sitze ich auf den Stufen der Treppe. Im ersten Moment weiß ich überhaupt nicht, wo ich bin. Und habe das Gefühl, tagelang bewusstlos gewesen zu sein. Ist alles okay? Fragt mich ein junger Mann mit einem Tablett in den Händen. Langsam checke ich die Lage, übernehme das Tablett, das der nette Kunde gerettet hat. Ich bedanke mich freundlich und versuche meine Arbeit fortzusetzen. Was nun mit mir passiert, ist ebenfalls schwer zu beschreiben. Es folgt ein Rausch, wie ich ihn noch nie erlebt habe, in dessen Intensität ich auch nie wieder erreiche. Ich verspüre eine sorglose Leichtigkeit und Glückseligkeit, wie sie wohl nur im Paradies vorhanden ist. Das Flimmern der Lightshow und die mystischen Klänge der Trance- und Techno-Musik geben mir ein Gefühl der Schwerelosigkeit, als wenn ich durch den Weltraum schweben würde. Ist total geil, wat? Spricht mich jemand im Ruhrpott-Slang von der Seite an. Es ist Dirk, ein Stammkunde aus Gladbeck. Hast du auch einen geschluckt? Entgegne ich ihm. Ja, klar doch, antwortet ihm Dirk. Ich habe 2 Teile geschmissen und nächstes Mal kaufst du die Pillen direkt bei mir. Ich kann dir die Dinger für 20 Mark verticken. Da die Droge auch eine große Aufputschwirkung hat und mit der Arbeit dadurch sehr leicht fällt, erwerbe ich noch 2 Ecstasy bei Dirk. Denn direkt nach der Arbeit in der Disco steht wieder die Müllabfuhr auf dem Programm. Also ich habe dann, weil es mir halt sehr gut gefiel, jedes Wochenende konsumiert, hat aber nicht lange gehalten, weil ich ja schon durch den Alkohol vorbelastet war und habe dann auch täglich Ecstasy konsumiert. Am Anfang war, sag ich mal, das Feeling noch sehr gut, aber nachher bei Ecstasy war es halt so, dass ich nachher kaum was gemerkt habe, obwohl ich dann bis zu 8 oder 10 Pillen am Tag geschmissen habe. In den nächsten Wochen erhöht sich mein Ecstasy-Konsum stetig. Die Pillen kaufe ich bei Dirk oder bei seinem Kumpel Ralf immer nachts in der Disco. Meistens kaufe ich 8 bis 10 Pillen für 100 D-Mark bei einem der beiden Dealer. Da Damit komme ich allerdings nur 2 bis 3 Tage aus, denn die Wirkung einer Tablette wird immer schwächer und hält auch nicht mehr so lange. Das Glück meines ersten Drogenrauses erlebe ich nie wieder. Und in der Woche, wenn ich keine Pillen mehr habe, sehe ich das Wochenende herbei. Also es ging sehr schnell bergab mit mir. Ich habe dann, weil ich Ersparnisse hatte, konnte ich das noch lange durchziehen. Also ich war auf Ecstasy, dann bin ich auf Amphetamine gewechselt, war jeden Tag auf Speed, habe dort zu Bier getrunken zum Runterkommen. Und irgendwann war dann mein Geld alle. Und dann stand ich dann vor einer Entscheidung. Einstieg in die Kriminalität. Es ist eine wunderschöne, lauwarme Julinacht. Um die 20 Grad. Absolut windstill. Und man kann die Grillen im Gras zirpen hören. Seit über 1,5 Stunden sitze ich in meinem Wagen vor einem Neubaugebiet. Die Siedlung ist noch unbewohnt. Denn die Häuser befinden sich zum großen Teil noch im Rohbau. Ein idealer Ort für mich, denke ich, um meine kriminelle Karriere zu starten. Mit meiner letzten zusammengekratzten Kohle kann ich mich noch einmal bei Rolf mit einem Beutel Amphetamin eindecken. Auf der Rückfahrt bin ich nun mitten in der Nacht von meinem vermeintlichen Tatort angekommen. Bis jetzt war es mir immer gelungen, auf ehrliche und redliche Weise mein Drogengeld zu verdienen. Aber ohne Drogen kann und will ich nicht mehr leben. Also, was bleibt mir anderes übrig, als Clown zu gehen? Ich kämpfe gegen mein Gewissen. Rauche eine Zigarette nach der anderen und ziehe mir auch ein paar Linien weißes Pulver durch die Nase. Nach 2 Stunden schließlich steige ich aus und schleiche ins Neubaugebiet. Mit kurzer Hose und ohne Handschuhe bin ich für einen Dieb wohl nicht standesgemäß ausgerüstet. An der ersten Baustelle leihe ich mir 2 Eimer, in denen ich mein Diebesgut transportieren will. Der klare Nachthimmel und der leuchtende Vollmond sorgen für eine relativ gute Sicht, sodass ich auch sofort fündig werde. Ich habe es auf Leergut abgesehen, das Bauherren und Bauarbeiter zurückgelassen haben. Systematisch laufe ich jede Baustelle vom Keller bis ins oberste Stockwerk ab und sammle Flaschen. So ganz wohl ist mir dabei nicht zumute. Was mache ich, wenn mir hier einer entgegenkommt? Aber wer treibt sich schon mitten in der Nacht auf einer Baustelle rum? Wenn ich die Eimer mit Flaschen gefüllt habe, bringe ich das Diebesgut zu meinem Wagen. Langsam aber sicher füllt sich mein Kofferraum. Systematisch grase ich das ganze Neubaugebiet ab. Dann bringe ich die beiden Eimer zurück. An einem einsamen Ort ermittle ich später den Wert meiner Beute. Das Leergut ist über 18 D-Mark wert. Also ich bin natürlich nicht bei Baustellen geblieben. Ich habe nachher Getränkemärkte dann geklaut. Und dann war der Sprung auch nicht mehr weit zum Einbrechen. Ich habe bei den Getränkemärkten natürlich auch schon, als ich die Zäune durchgeschnitten habe, ist ja auch schon mehr oder weniger ein Einbruch. Und bin dann sehr schnell zum Serieneinbrecher geworden. Mein nächstes Kapitel heißt Ungebetener Besuch am frühen Morgen. Ich lege mich nochmal hin, als es kurz vor 8 klingelt. Ein Schreck fährt mir durch die Glieder. Da ich das Ganze ignoriere, klingelt es mehrmals. Nervös gehe ich zur Tür und sehe durch den Schlitz. 2 Männer stehen direkt vor meiner Tür. Sofort wird mir klar, dass es sich hier um die Kriminalpolizei handelt. Schnell ziehe ich mir eine Jacke über und versuche über den Balkon aus meiner Erdgeschosswohnung zu verschwinden. Als ich gerade über das Balkongeländer klettern will, steht mir plötzlich ein Mann mit einer hochgezogenen Waffe gegenüber. Stehen bleiben! Hände hoch! Polizei! Sind seine eindringlichen Worte. Widerstandslos lasse ich mich zurück in die Wohnung geleiten. Dann öffnet er seinen beiden Kollegen die Tür. Diese zeigen mir den richterlichen Beschluss für eine Hausdurchsuchung. Der jüngste der 3 Kripo-Beamten, ein ungefähr 30 Jahre alter blonder junger Mann mit einer Brille, liest mir dann eine Liste mit rund 30 Adressen vor. An allen diesen Stadtbewohner Orten soll ich eingebunden sein. Ein wenig fühle ich mich geschmeichelt, denn ich bin höchstens für die Hälfte dieser Straftaten verantwortlich. Das kann ich ihm natürlich nicht stecken und deshalb ziehe ich es vor zu schweigen. Während er weiter versucht, mich zu interviewen, sehen sich die beiden anderen gründlich in der Wohnung um. Meine Drogen, die ich im Kühlschrank in einer Tupperware-Dose lagere, finden sie nicht. Da sie nicht wissen, dass ich drogenabhängig bin, suchen sie auch nicht konsequent nach Betäubungsmitteln. Die vielen Pokale, Urkunden und Medaillen in meiner Wohnung aus längst vergangenen erfolgreichen Zeiten lassen auch wohl eher darauf schließen, dass sie es mit einem Sportler zu tun haben. Auf jeden Fall hegt der junge blonde Polizist den Verdacht, dass ich als schlanker, athletischer Mann für viele dieser erwähnten Einbrüche in Frage komme. Denn mehrmals seien der oder die Täter durch enge Kellerfenster oder hohe Balkone in die Tatorte eingedrungen. Obwohl ich in keiner Weise zur Aufklärung dieser Straftaten beitrage, kommen die drei Kripo-Beamten sehr ruhig und auch durchaus sympathisch rüber. Wobei ich den Polizisten, der mir den Knarre an den Kopf gehalten hat, am nettesten finde. Auf jeden Fall kein Vergleich zu den unsympathischen, rufbelasteten Polizisten, wie man sie oft im Fernsehen sieht. Also in diesem Fall konnte mir man noch nichts nachweisen. Aber auf Drogen, breit wie man ist, macht man viele Fehler. Und irgendwann war klar, ja, irgendwann bist du natürlich, ja, bist du weg. Und so ein halbes Jahr später, also ich lese immer nur ganz kurz aus meinem Buch, das Buch hat 80 Kapitel. Halbes Jahr später, das Kapitel heißt Hinter Schloss und Riegel. Mit einem grün-weißen Transporter, dessen Scheiben von innen vergittert sind, fährt man mich Richtung Justizvollzugsanstalt Münster. Da ich von den Medikamenten immer noch ziemlich zugedröhnt bin, bekomme ich von der Fahrt wenig mit. Durch einen Tunnel werde ich auf den Innenhof des Knastes gefahren. Auch von der Aufnahmeprozedur, wie sie in jeder Justizvollzugsanstalt üblich ist, bekomme ich kaum etwas mit. Auf jeden Fall durchsucht man mich. Ausweis, Portemonnaie und andere Utensilien werden mir abgenommen. Mein Bargeld hat die Polizei schon vorher sichergestellt. Man gibt mir Bettwäsche, Plastikgeschirr und Besteck. Dann führen sie mich auf eine Zelle. Diese Zelle ist bereits mit 4 Leuten belegt. Da aber nur 4 Betten vorhanden sind, überreicht man mir eine zusätzliche Matratze. Man empfiehlt mir, die Matratze unter einen Tisch zu schieben, um mir dort mein Schlafquartier einzurichten. Klar, die Zelle ist mit 5 Personen auf 16 Quadratmeter aber nicht überall belegt. Da ich immer noch ziemlich dicht bin, stört mich dieser seltsame Schlafplatz jedoch keineswegs. Ich nicke sofort weg. Als ich gegen Mitternacht aufwache, werde ich in meiner Lage erst richtig bewusst. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich weggesperrt. Nicht für 5-6 Stunden, sondern für längere Zeit. Vielleicht für Jahre. Meine kurzen Aufenthalte in Polizeizellen ließen sich auf Drogen immer gut aushalten. Aber jetzt ist keinerlei Drogenwirkung mehr vorhanden. Und was noch schlimmer ist, ich komme auf Entzug. Während meine 4 Mitbewohner fest schlafen, rauche ich eine Zigarette nach der anderen. Doch meinem Entzug tut das keinen Abbruch. Ein farbiger Mithäftling wacht auf und ermahnt mich, mit dem Qualm aufzuhören und stattdessen zu schlafen. Ich erkläre ihm, dass ich auf Entzug bin und nicht schlafen kann. Mal schwitze ich, mal friere ich, die Nacht dehnt sich endlos. In den frühen Morgenstunden, so um 6, höre ich heftiges, lautes Türenschlagen, das immer näher rückt. Zellentüren werden aufgeschlossen, geöffnet und nach kurzer Zeit wieder geschlossen. Ich empfinde diese Geräusche als sehr beängstigend. Plötzlich geht unsere Zellentür blitzschnell auf. Ein Justizbeamter tritt rasch herein und ruft: Guten Morgen! Ebenso schnell ist er wieder verschwunden. Der Beamte führt eine Lebenkontrolle durch, wie sie jeden Morgen um diese Zeit in allen Knästen Deutschlands vorgenommen wird. Durch die hohe Selbstmordrate in Gefängnissen ist so eine Kontrolle durchaus sinnvoll. Eine halbe Stunde später geht erneut die Tür auf. Frühstück, ruft jemand. Bevor ich reagieren kann, wird die Tür bereits wieder verschlossen. Da wir alle noch im Bett liegen, gibt es kein Frühstück für uns. Mindestens einer aus unserer Zelle hätte vor der Tür parat stehen müssen, um die Lebensmittel anzunehmen. Während ich nass geschwitzt unter der Bettdecke liege und mich mit meinem Entzug auseinandersetze, schlafen die anderen 4 Mithäftlinge fest. Erst kurz vor Mittag erheben sie sich langsam. Mich hatte man schon morgens zum Arzt geholt. Der Arzt brauchte weniger als 5 Minuten, um zu erkennen, dass ich haftfähig bin. Gegen meinen Heroinentzug gibt er mir jedoch keine Medikamente. Da meine Mitbewohner zum Teil aus der Drogenszene kommen, haben sie durchaus Verständnis für meine Entzugserscheinung. Ja, also das war meine erste U-Haft in Münster. Ich bin dann nach Coesfeld verlegt worden. Bei einem Ausgang zum Arzt bin ich geflüchtet. 24 Stunden später wieder verhaftet worden. Dann ging es wieder nach Münster, auf Bewährung rausgekommen. Hatte eine Auflage, eine Therapie zu machen, also ein 35er. Bin die Therapie in Nettetal angetreten. Habe die Therapie nach 13 Tagen abgebrochen und bin dann ohne nichts nach Hamburg. Und so heißt dieses Kapitel Willkommen in Big Ass. Beinahe vergesse ich, dass ich noch einen Hotelgutschein in der Hosentasche habe. Big Ass, so heißt das berüchtigteste Obdachlosenasyl in Hamburg. Es lieferte schon den Stoff für etliche Fernsehreportagen. Davon weiß ich natürlich nichts. Vor dem Eingang sitzen einige, denen ich sofort ansehe, dass sie dem Alkohol verfallen sind. Trotzdem marschiere ich völlig unbelastet in die große Eingangshalle. Wie in einem richtigen Hotel empfängt mich jemand hinter einem Tresen. Der ältere Herr ist sehr freundlich und erklärt mir die Regeln und Gegebenheiten hier im Hause. Ab 24 Uhr sei die Eingangstür verschlossen. Da ich keinen Schlüssel bekommen würde, hätte ich erst um 6 Uhr morgens wieder die Möglichkeit, ins Haus zu kommen. Auch für mein Zimmer gäbe es keinen Schlüssel. Daher könnte ich Wertsachen unten an der Rezeption anschließen lassen. Er weist mich darauf hin, dass Alkohol, Drogen und Diebstahl hier zur Tagesordnung gehören. Dann gibt er mir Bettzeug. Nun geleitet er mich an 4 Bettzimmer und wünscht mir einen angenehmen Aufenthalt. Nur eines der Betten ist belegt und der ältere Mann dort drin schon im tiefen Schlaf versunken. Das Zimmer ist spärlich und karg eingerichtet. Aber ich bin es inzwischen schon gewohnt, in bescheidenen Verhältnissen zu leben. Außerdem versüßt mir das Heroin in meinem Körper die Nacht. Doch am nächsten Morgen ist das Heroin verflogen und ich habe nichts zum Nachlegen. Ich fühle mich leer und verbraucht. Mein Zimmerkollege ist schon vorher aufgewacht. Wir kommen ins Gespräch. Er schildert mir, dass er wegen unglücklicher Umstände seine Wohnung verloren hat. Auch erlebte er viele menschliche Enttäuschungen in letzter Zeit. Sein Name ist Kurt. Kurt wirkt sehr traurig und einsam auf mich. Sein einziger Freund scheint der Alkohol zu sein. Er besitzt nicht viel, aber trotzdem teilt er sein letztes Bier mit mir. Das kommt mir sehr gelegen. Denn da das Heroin wieder aus meinem Körper entwichen ist, verspüre ich massiven Alkoholentzug nach den Trinkgelagen der letzten Tage. Wir sind beide pleite und schleichen gemeinsam den Weg zum Landessozialamt. Praktischerweise liegt das Amt nur 5 Minuten vom Obdachlosenheim entfernt. Da Kurt nichts mehr zu rauchen hat, gebe ich ihm die Hälfte von meinem Tabak. Da wir in unterschiedliche Abteilungen müssen, trennen sich unsere Wege. Ich habe natürlich dann beim Sozialamt nachher für mehrere Tage mein Geld bekommen. Das habe ich natürlich in Heroin investiert. Also ich war in der Hamburger Szene, habe in verschiedenen Obdachlosenheimen mal hier und da übernachtet, habe mich da durchgeschlagen. Ich wusste, dass, weil ich ja die Therapie abgebrochen habe, wenn da nochmal was kommt, irgendwann geht der Haftbefehl wieder raus und eine Zeit lang konnte ich mich kontrollieren. Bin dann ins Methadon-Programm gegangen, war aber auf Methadon schnell wieder auf Amphetamine. Habe jeden Tag 5 bis 10 Gramm Speed gezogen, auch Bier dabei, Tabletten und bin natürlich wieder straffällig geworden. Und wegen mehrerer Tankstelleneinbrüche in die JVA nach Neumünster gekommen. Neumünster liegt in Schleswig-Holstein, war dann so ein Jahr im Knast und hatte eigentlich für mich schon... Weil ich jetzt auch mehrere Jahre schon dabei war, war für mich eigentlich klar, dass das auch so weitergeht und dass ich so aus der Szene wohl nie wieder rauskomme. Ich hatte auch nicht so das Selbstbewusstsein. Also zu sagen, ich kann vielleicht therapiemäßig nochmal neu starten. Ja, und dann kam so ein Zeitungsartikel. Nach einem Jahr Knast. Neuer Spannmann auf meiner Zelle wird Henry. Wir kennen uns bereits aus der U-Haft. Als Kallis waren wir gemeinsam auf einer Station tätig. Also in Norddeutschland heißt das Kallis, ich glaube 4 mehr Hausarbeiter. Die Zusammenarbeit lief ganz gut. Wenn mal einer zu breit vom Kiffen war, erledigte der andere die Arbeit mit. Da ein gewisses Vertrauen besteht, lassen wir uns zusammenlegen. Wie immer im Juli, so findet auch in diesem Jahr die Tour de France statt. Früher habe ich mir dieses Sportereignis im Fernsehen nie entgehen lassen. Radrennen, Leichtathletikveranstaltungen, alles was mit Ausdauer zu tun hatte, zog ich mir am Bildschirm rein. Doch im Drogensumpf hatte ich keine Antenne mehr für solche Ereignisse. Aber irgendwie ergibt es sich, dass ich mir mit Händel jeden Tag die Tour de France ansehe. Erik Zabel, Jan Ulrich und natürlich Lance Armstrong sind die absoluten Top-Athleten. Untadelige, saubere Sportsleute, ohne Wenn und Aber, denke ich. Die täglichen Fernsehübertragungen lösen ein gewisses Kribbeln in mir aus, verbreiten eine längst vergessene Sehnsucht in mir. Rennrad bin ich früher auch gefahren. Und als Läufer habe ich viele regionale Rennen mitgelaufen. Ich erzähle Henry davon, der mir aber nicht so recht glaubt. Denn schließlich bin ich, wie er, durch und durch drogenabhängig. Einige Tage später kommt Post aus Lechten, meinem Heimatort. Nach wie vor halte ich Kontakt zu meinen Eltern. Sie schicken mir regelmäßig Briefe und auch Pakete mit Tabak und Süßigkeiten. Aber an diesem Tag kommt ein Brief von meinem jüngsten Bruder Uli. Neben dem Brief befindet sich auch ein Zeitungsartikel im Umschlag. Dieser Artikel berichtet davon, dass der Lechner Volkslauf sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Alle Sieger dieses Laufes in meinem Heimatort werden aufgelistet. Mit 3 Siegen werde ich als Rekordsieger aufgeführt. Als ich diesen Artikel in der Hand halte, strömt Adrenalin durch meinen ganzen Körper. Der Zeitungsausschnitt löst eine Initialzündung bei mir aus. Mein Bruder, zu dem ich immer ein gutes Verhältnis hatte, bin ich für diesen Brief sehr dankbar. Plötzlich ist sie da, die Motivation, wieder regelmäßig zu trainieren. Eines Tages möchte ich wieder Rennen laufen. Irgendwann, wenn ich fit sein werde, will ich beim Lechner Volkslauf wieder starten. Allerdings bin ich nicht so zu vermessen zu glauben, dort noch einmal siegen zu können. Am nächsten Tag nehme ich in der Freistunde das Training auf. Tatsächlich schaffe ich es, 30 Minuten durchgehend zu laufen. Danach unter der Dusche fühle ich mich ziemlich schlapp. Die ersten Läufe empfinde ich als sehr monoton, denn eine Laufrunde auf dem Hof ist nur 137 Meter lang. Wenn man 5000 Meter laufen will, muss man mehr als 36 Runden zurücklegen. Täglich trainiere ich nun und nach kurzer Zeit schaffe ich es, in gemächlichem Tempo die ganze Stunde durchzulaufen. Beim Laufen auf dem Knasthof bleibe ich nicht lange allein. Innerhalb weniger Tage finden sich mehrere Trainingspartner. Einige, die sich vorher nicht trauten, gesellen sich zu mir, als sie mich laufen sehen. Innerhalb kurzer Zeit entsteht praktisch ein unverbindlicher Lauftreff. Jeden Tag in der Freistunde treffen wir uns zu einer geselligen Joggingrunde. Wir laufen locker in einer Gruppe, sodass wir uns dabei unterhalten können. Also das Laufen war dann jeden Tag im Knast mein Highlight. Vorher war das Kiffen, muss ich sagen, mein Highlight. Und hab dann halt jeden Tag Sport gemacht. Hab's aber nicht geschafft, im Knast clean zu bleiben. Also die Versuchung war immer da. Ich denke, das ist auch schwieriger in so einer Einrichtung. Und bin dann noch ein Jahr in der JVA geblieben, habe eine Therapie beantragt. Hat sehr lange gedauert, weil ich Straftaten in 3 Bundesländern hatte, NRW, Hamburg und Schleswig-Holstein. Und die Drogenbeauftragte hatte sehr viel Arbeit, die ganzen Staatsanwälte unter einen Hut zu kriegen. Aber irgendwie hat es geschafft, dass ich dann halt doch in Therapie gegangen bin. Wieder auf 35er, diesmal nach Release in Ascheberg, das liegt bei Hamm. Der Empfang ist sehr freundlich. Als erstes wird mir ein Pate zur Seite gestellt. Er ist ein paar Jahre älter als ich. Er soll mich durch den ersten Tag begleiten, mir alles erklären, was in der Einrichtung wichtig ist und mir in den nächsten Wochen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Er ist sehr nett und gibt sich große Mühe, mir über meine erste Unsicherheit zu helfen. Nachdem mein Drogentest negativ verlaufen ist, wird meine Kontaktsperre aufgehoben. Das heißt, von nun an darf ich auch mit den anderen Patienten des Hauses in Kontakt treten. Viele Mitpatienten geben mir die Hand und begrüßen mich freundlich. Dann komme ich zum Aufnahmegespräch. Dieses Gespräch führt der Sozialarbeiter Hatti. Er wirkt sehr schroff auf mich. Doch ich stelle sehr schnell fest, harte Schale und weicher Kern. Hatti erklärt mir die Kardinalregeln. Der Konsum von Alkohol und Drogen, Gewalt sowie die Androhung von Gewalt können zum sofortigen Therapieausschluss führen. Das gilt auch für den Besitz rechtsradikaler Schriften. Nach dem Unterzeichnen des Therapievertrages werden meine Kleidung und mein Gepäck von Erich und einer Patientin gefilzt. Danach bekomme ich von Leo ein Bett in einem Doppelzimmer zugeteilt. Leo ist Therapeut und für die Arbeitsbereiche zuständig. Die Türen in der Klinik sind zwar nicht verschlossen, aber das Gelände dürfen wir nicht verlassen. Patienten, die länger da sind, können alleine rausgehen, müssen sich aber vorher abmelden. Spätestens um 21.15 Uhr muss jeder zurück sein. Nachts ist immer eine Nachtwache im Haus. Die Nachtwache gibt auch die Medikamente aus und die gibt es reichlich. Release ist eine der wenigen Drogentherapien, in der Patienten substituiert werden. Also ich war in den ersten Wochen, sag ich mal, ein Patient mit vielen Verträgen. Die Fachleute wissen sicher hier, was ein Vertrag ist. Also ich hatte viele Sachen am Laufen und war auch ganz dicht vom Rauswurf. Da waren so 6-7 Leute, die auf einen Schlag gehen mussten. Und ich war so an der Grenze, habe Glück gehabt, ich konnte bleiben und habe dann halt dann doch versucht, an mir was zu ändern. Deswegen ist man ja auch in Therapie, um Sachen zu ändern. Und nach einer Zeit ging es mir dann auch sehr gut in der Therapie. Neues Leben und Tod, so heißt dieser Abschnitt. Anfang 2002 wird der Euro anstelle der D-Mark eingeführt. Auch unter uns Drogenabhängigen wird der Wechsel der Währung kritisch gesehen. Meine Therapie hingegen läuft hervorragend. In Einzelgesprächen mit Frau Stratmann oder in einer Stammgruppe versuche ich, meine Probleme zu besprechen. In einer Therapie ist es wichtig, seine Themen offen und ehrlich auf den Tisch zu legen. Nur wer ehrlich ist und sich helfen lassen will, dem kann geholfen werden. Das Leben in der Therapie macht mir inzwischen sogar großen Spaß und ich fühle mich gelassen und entspannt. Vielleicht erlebe ich hier momentan die schönste Zeit meines Lebens. Und das ohne Drogen. Doch die größte Veränderung in mir ist, dass ich zu 100% clean sein will. Es ist nicht wie im Knast, wo ich hin und wieder mal einen Joint durchzog oder gelegentlich Zigaretten rauchte. Ich will das einfach nicht mehr. Keine Drogen, kein Alkohol, keine Zigaretten. Nichts, aber auch gar nicht. Bei mir kam diese Einstellung nicht von heute auf morgen. Sie musste langsam in mir wachsen und reifen. Jetzt, wo ich diese Entscheidung endgültig getroffen habe, geht es mir sehr gut damit. Mein Leben ist einfach schön. Aber das Leben kann auch grausam sein. Mein Diensttelefon klingelt. Frau Masur ist am anderen Ende der Leitung. Bitte, Hermann, sorgen Sie dafür, dass alle Patienten sich in der Turnhalle einfinden. Wir möchten eine Großgruppe halten. Nicht schon wieder, denke ich mir. Wer hat denn dieses Mal was ausgefressen? Wir haben uns bereits alle eingefunden. Wir treten Frau Masur und Herr Wiengarten ein. Sie setzen sich und schweigen. Nach einigen Minuten ergreift Frau Masur das Wort. Leider haben wir heute eine traurige Nachricht bekommen. Sven, der vor wenigen Tagen die Therapie abgebrochen hat, ist leider verstorben. Man fand ihn tot in seiner Wohnung. Betretenes Schweigen. Niemand sagt ein Wort. Das Team lässt uns bewusst mit unseren Gedanken allein. Über eine halbe Stunde Schweigen und versteinerte Blicke. Viele, die Sven näher kannten, weinen. Auch mir ist nicht gut. Als Sven sich zum Abbruch entschloss, versuchte ich ihn noch zum Bleiben zu überreden. Keine Chance. Der muss noch ein paar Runden in der Drogenszene drehen. Dann kommt er schon wieder, dachte ich mir. Aber Sven kommt niemals wieder. Sven war in meiner Stammgruppe. Deshalb kannte ich seine Probleme genauer. Er war nicht nur drogensüchtig, er litt auch unter dem Borderline-Syndrom. In Krisensituationen schlitzte er sich mit dem Messer die Arme auf, um die Schmerzen zuzufügen. Sven hatte anfangs in seiner Therapie große Fortschritte gemacht. Auch gewichtsmäßig baute er sich sehr gut auf. Als seine Eltern ihn besuchten, freuten sich sehr über seinen körperlich guten Zustand. Er war ein netter, lustiger, sympathischer Junge und bei einer Gruppe sehr beliebt. Aber wenn er sich unbeobachtet fühlte, wirkte er oft nachdenklich und einsam. Wenige Tage später fahren alle 7 Personen unserer kleinen Gruppe zu Svens Beerdigung nach Holzminden. Es ist eine unwahrscheinlich traurige Beerdigung. Weit über 100 Personen sind erschienen. Vor allem viele junge Leute. Wir werden sehr herzlich begrüßt. Man findet es toll, dass wir den weiten Weg gekommen sind. Anschließend beim Beerdigungscafé haben wir noch Gelegenheit, mit den Angehörigen von Sven zu reden. Er muss an einer Überdosis gestorben sein, sagt man uns. Sven war mit einem Mitpatienten, der aus disziplinarischen Gründen entlassen worden war, von Release Fortgänger. Die beiden hatten dann wohl gemeinsam in Svens Wohnung Drogen konsumiert. Ob Mike der andere noch bei ihm war, als er starb, ist nicht bekannt. Mike wollte ursprünglich zurück in seine Heimatstadt Berlin. Zum Abschied wünschen uns die Angehörigen noch viel Glück und Erfolg auf unserem weiteren Lebensweg. Man merkt ihnen an, dass sie das sehr ehrlich waren. Traurig fahren wir zurück. Sven ist nur 23 Jahre alt geworden. Ich denke, viele von ihnen haben auch so Erlebnisse. Das ist halt das Tragische halt. Bei mir war es dann halt so, ich habe die Therapie geschafft und bin jetzt beim Abschied. Ich genieße die letzten Tage auf Release. In der milden Frühlingsluft laufe ich meine Laufstrecke nochmal ab. Am 4. April soll das schließlich soweit sein. Auf diesen Tag ist nach 8 harten, wechselhaften, aber doch letztendlich wunderschönen Monaten mein Therapieende datiert. Am Tag zuvor werde ich zuerst in der Stammgruppe verabschiedet. Meine Therapeutin Frau Stratmann, zu der ich eine tolle Vertrauensbasis aufbauen konnte, gibt mir ein Schlussstatement. Sie hebt hervor, dass ich besonders durch meinen Sport, aber auch in anderen Dingen, meinen eigenen Film gefahren wäre. Doch andererseits hätte ich viel an mir gearbeitet und mich positiv verändert. Grundsätzlich fällt ihr Schlussplädoyer für mich sehr gut aus. Sie wünscht mir alles Gute für die Zukunft und schenkt mir einen besonderen Stein, der mir Glück bringen soll. Abends im Blitz, der wegen mir zur Verabschiedungsrunde umfunktioniert wird, darf ich eine Abschiedsrede halten. Wir sprechen nochmal über die einzelnen Phasen der Therapie. Dabei gehe ich auf meine Höhen und Tiefen und besonders die Wende hinsichtlich meines Verhaltens ein. Auch über meine Zukunftsgestaltung rede ich. Das Wichtigste aber ist, dass ich clean bleiben will. Mittendrin breche ich in Tränen aus. Es sind Freudentränen, wie die Therapie durchgehalten zu haben, aber auch Tränen des Abschieds. Also ich habe dann die Therapie verlassen, bin dann erst in die Nachsorge nach Coesfeld gekommen, bin aber nicht so klar gekommen und habe dann halt in Coesfeld eine Wohnung gesucht. Das letzte Kapitel, was ich jetzt vorlesen möchte, ist halt Rückkehr in den Heimatort. Dann nehme ich an einem Volkslauf in meinem Heimatort teil. An die 120 Läufer stellen sich hinter die Startlinie. Vor 2 Jahren schickte mir Uli, mein Bruder, einen Zeitungsausschnitt von diesem Lauf in den Knast. Seitdem habe ich von diesem Moment geträumt. Nun ist er wahr geworden. Ich bin wieder zu Hause beim Volkslauf in der Heimat. Endlose Sekunden bis zum Start. Ich bin total nervös. Endlich höre ich die Startpistole knallen. Hektisch und mit Gedrängel setzt sich das Läuferfeld in Bewegung. Sofort gibt es Positionskämpfe und ich mische mit. Als wir aus dem Stadion rauslaufen, habe ich mich schon in einer Spitzengruppe festgesetzt. In der Vierergruppe laufen wir raus aus dem Dorf. Die 10.000 Meter Läufer laufen geradeaus weiter in die Bauernschaft. Hier habe ich als Jugendlicher oft trainiert und kenne die Wirtschaftswege wie meine Westentasche. Wenn ich mir gegenüber ehrlich bin, kann ich mir keine Siegchancen mehr ausrechnen. Mein Rückstand von ungefähr 250 Meter auf Achterkamp ist zwar nicht größer, doch verringern kann ich ihn auch nicht. Mein Hauptziel ist es, den zweiten Platz zu halten. Denn Achterkamp hat in Emstetten absolut überzeugend den Halbmarathon gewonnen. Damals hatte ich nicht den Hauch einer Chance. Der lässt auch heute hier nichts anbrennen, denke ich mir. Doch ungefähr bei Kilometer 6 an den Gärtner Rhein macht der Neuenkirchner einen gravierenden Fehler. Er sieht sich nach hinten um. Das ist für mich das Angriffszeichen. Achterkamp hat wohl eine Schwächeperiode und ist unsicher, ob er das Ding sicher nach Hause bringen wird. Das hohe Anfangstempo mit den beiden 5000 Meter Läufern hat ihn arg zugesetzt. Jetzt geht ihm der Sprit aus. Immer öfter dreht er sich nach mir um, um zu sehen, ob sein Vorsprung noch reicht. Meter um Meter komme ich näher, aber irgendwie nicht entscheidend. Bei Kilometer 8 habe ich noch über 100 Meter Rückstand, also einen Vorsprung, den ein erfahrener Läufer normalerweise sicher ins Ziel rettet. Und Achterkamp ist ein alter, erfahrener Hase. Kurz vor der Lechner Reithalle versuche ich nochmal mit dem Mut der Verzweiflung einen neuen Angriff zu starten. Nochmals erhöhe ich das Tempo. Ich merke, dass Achterkamp immer müder und langsamer wird. Sein Vorsprung schmilzt wie Schnee in der Sonne. Ich komme immer näher. Endlich, als wir schon zurück im Dorf sind, gelingt es mir, auf ihn aufzulaufen. Dann mache ich das einzige Richtige. Ohne zur Seite zu gucken, trete ich nochmal an, erhöhe das Tempo, um Achterkamp sofort zu überlaufen und ihn zu demoralisieren. Natürlich bin ich in dieser Rennphase total platt. Aber ich versuche, keine Schwäche zu zeigen. Dann laufe ich ins Stadion ein. Noch 400 Meter. Ich bewege mich auf dem Zahnfleisch. Der Stadionsprecher und die Zuschauer feuern mich frenetisch an. Sie tragen mich ins Ziel. Geschafft! Im Ziel! Ausgepumpt werfe ich mich auf den Rasen. Dann kommt auch Achterkamp ins Ziel. 30 Sekunden habe ich ihn auf dem letzten Kilometer noch abgenommen. Als fairer Verlierer gratuliert er mir sofort. Genau wie ich ihm bei meiner Niederlage in Emstetten gratuliert habe. Das ist das unheimlich Schöne im Sport. Man bekämpft sich im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Unfall und direkt nach dem Rennen ist der Gegner der beste Kollege. Genauso muss es sein. Fairness ist das A und O im Sport. Was mich freut, meine beiden Brüder Stefan und Uli sind auch unter den Zuschauern. Doch irgendwie kann ich es noch nicht glauben. Hätte mir jemand vor 2-3 Jahren erzählt, ich würde das Ding hier in Lechten zum 4. Mal gewinnen, den hätte ich für bekloppt erklärt. Unter dem Applaus der Zuschauer nehme ich den Siegerpokal an. Dann fahre ich mit dem Rad zu meinem Elternhaus. Vor fast genau 7 Jahren bin ich nach dem Volkslauf direkt in die Diskothek gegenübergegangen. Dort fing alles an mit meiner ersten Ecstasy-Tablette. Doch es hätte überall anfangen können. Nicht Diskotheken, Dealer oder Drogen sind verantwortlich für die Sucht. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Dafür, was mit ihm und seinem Leben geschieht. Ich bin froh, nach 7 Jahren wieder zu Hause zu sein. Zufrieden schlafe ich ein in meinem Elternhaus. Ich bin zurück. Aber lange noch nicht am Ziel. Viel Arbeit und sehr viele Probleme werden auf mich zukommen. Man kann die Sucht nie besiegen, sie ist immer da. Man kann sie aber zum Stillstand bringen. Und das ist mein Ziel Tag für Tag. Genau 3 Monate später stirbt mein Vater nach schwerer Krankheit. Er hatte einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse. Es tat sehr weh, ihn am Ende so leiden zu sehen. Aber es war schön für ihn zu sehen, wie ich doch noch zurückgekehrt bin. Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt. Ja, ich bin wieder zurück im Leben. Mit dieser Gewissheit schließt mein Vater ein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.